Guten Morgen. Guten Morgen auch an die, die hier hinten noch so reinströmen in die Tür, so kurz nach 10. Ja, wenn man aus dem Fenster guckt, sagt mein Freund Reinhard Lanzke, ein langweilig blauer Himmel. Es verspricht, ein wunderschöner Herbsttag zu werden, und den wollen wir mit einem wunderschönen Gottesdienst beginnen, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe dazu auch das Wort von den Losungen mitgebracht. Aus 1. Johannes 4, Vers 21 lese ich: Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, das soll auch seinen Bruder liebe. Ich denke mal, wenn wir diesem Wort in die Gemeinschaft des Gottesdienstes heute reingehen, denke ich, ist das ein gesegneter Gottesdienst. Und ich bitte dazu aufstehen und unseren Herrn begrüßen. Lieber Jesus, danke für diesen wunderschönen Morgen. Vielen Dank für das Beisammensein. Vielen Dank für an jeden, den du hierher geleitet hast. Wir freuen uns auch über den biblischen Unterricht hier in unserer Mitte, die wir heute vorstellen wollen und einsegnen wollen in die Zeit, die vor ihnen liegt, und wünschen uns, dass sie gute 2 Jahre haben, sie wirklich viel, viel lernen, auch dich kennenlernen. Und ich wünsche mir, dass du an jeden, der hierher gekommen ist, erreichst. Mit deinem guten Wort, mit liebevoller Gemeinschaft und mit einfach sehr, sehr schönen Eindrücken und einer ganz persönlichen Begegnung mit dir. Und ich wünsche mir auch, dass wir uns innerlich locker machen können, dass wir uns ausstrecken können zu dir hin, dass wir Ruhe finden, uns fokussieren können auf dein Wort, auf die Gemeinde, auf die Geschwister, auf diese Runde, auf diese Stunde jetzt. Herr, segne uns darin und sei du bei uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Und ja, diesen schönen blauen Himmel, gibt es auch ein schönes Lied dazu: Gott des Himmels und der Erden. Ja. Vielen Dank, Gregor. Ich glaube, das Lied hat so viele Strophen, da hätte man den ganzen Gottesdienst verbringen können. Ich hatte 1-5 notiert und das, okay. Ja, ich habe den biblischen Bibelunterricht gerade schon erwähnt und ja, Dirk, ist dein Mikro.
Der Typ wird älter und älter und irgendwie nie kommt er raus, diese arme Wurst. Der biblische Unterricht ist heute Morgen im Gottesdienst, mehrfach erwähnt. Wir freuen uns, ihr auch? Schaut, welch prächtige junge Menschen da vor euch stehen. Verstecken gilt nicht, so. Wie schön. Ja, ihr Lieben, schaut mal, so sieht der aus, der biblische Unterricht und die biblische Unterricht. Und ich finde, eine ganz grandiose Truppe. Wir haben so die ersten Schritte auf unserem gemeinsamen Weg hinter uns gebracht in den letzten Wochen. Wir haben uns über die Bibel unterhalten, über dieses grandiose Werk da, ne, mit so vielen unterschiedlichen Texten aus diesem Chronikbuch, so merkwürdige Listen und Liebeslieder und gleichzeitig Abenteuergeschichten und alles irgendwie zusammengemauschelt und das Ding heißt Bibel und da steckt so unendlich viel drin. Arne, ich bin mir bewusst, das war theologisch vielleicht ein wenig sehr flach formuliert, aber es gibt einen großen roten Faden und den haben wir auch schon versucht nachzuspüren. Nein, ich habe euch versprochen, ich frage nicht. Der große rote Faden, das ist diese Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen. Und was da alles schiefgehen kann, hier dummerweise immer auf Seiten der Menschen. Aber das werden wir uns noch genauer angucken. Biblischer Unterricht, das ist eine sehr muntere Truppe, eine Truppe, die wir als Mitarbeiter des biblischen Unterrichts jetzt schon ins Herz geschlossen haben. Die ist wieder genauso cool wie die letzte Gruppe. Das ist irgendwie auch normal bei dem vielen Material an möglichen Elternpaaren, die hier vor mir sitzen. Ganz, ganz klasse. Und konkret ist der biblische Unterricht der
Julian Wenzel, André Tjades, Simon Cyrus, Owen Rausch, Camilla Ploch,
Finja Getschmann,
Johanna Hagenhus,
Loiso Takaran,
Josephine Tarumalingam,
Timon Gehring,
Jiklo Ngassa,
Sonja Oetman,
Jenita Tarumalingam. Und wir haben noch zwei in unserer Truppe, die heute nicht da sind. Einmal den Piers Colby und die Anouk Plein.
Und von den Mitarbeitern die Danja.
Ja, genau.
Genau, die Danja Kräuter war jetzt, glaube ich, der korrekte Nachname. Ne? Richtig, sie hat nämlich geheiratet. Und als alter Mann kann man schon mal die Nachnamen durcheinander werfen. Die liebe Danja lässt auch sehr herzlich grüßen. Sie bat mich im Übrigen, das allen auszurichten. Ich glaube, sie hat nicht im Traum dran gedacht, dass ich es hier in diesem Gottesdienstsaal sage. Aber ich darf ihr sagen, wir grüßen sie alle wieder zurück. Warum machen wir dieses ganze Konzert mit BU im Gottesdienst? Weil ich genau weiß, wie das ist, wenn man mit den Kindern keinen Kontakt mehr hat. Du kennst die Familiennamen in aller Regel. Ah, du weißt auch, dass da mal irgendwann ein kleiner Dirk geboren wurde. Aber dass der jetzt so aussieht und der das ist, das kriegt man auch in meiner Generation nicht immer so gleich auf die Kette. Und die große Chance, die wir jetzt durch so eine Aktion haben, ist einfach, dass du beten kannst, begleiten kannst, ja, auch ansprechen kannst. Das ist, denke ich, genauso wichtig. Sprich die jungen Leute einfach mal an. Die Namen waren jetzt sehr schnell, aber ihr seht zumindest, dass sie da sind und die manche haben tatsächlich auch eine Familienähnlichkeit, die ist wirklich toll. Wir haben aber noch nicht jeden biblischen Unterrichtsmenschen hier bei uns stehen. Dass einige fehlen, das haben wir gerade schon gemerkt. So kleine Propheten, die kündigen es an. Wow, jetzt hat Josephine einen Auftritt. Josephine, ich freue mich total super, dass du da bist. Komm mit nach vorne. Das ist Josephine. Schaut mal, so sieht Josephine aus. Schön, klasse, dass du da bist. Freue ich mich. Sehr schön. Ich hoffe, du dich auch noch. Ich war nämlich gerade bei der Überleitung, dass wir noch immer nicht alle Leute da vorne sind, die im biblischen Unterricht eine Rolle gespielt haben. Als ich 2010, 2011 hier in die Gemeinde kam, da hatte der biblische Unterricht für mich ein Gesicht. Schütteres Haar, ein Bart, freundliche Augen, eine Brille und der hieß Manuel Bar. Manuel. Manuel Bar. Mein Lieber, ich freue mich sehr. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Manuel, weißt du, was cool war?
2010 hatte ich noch keinen Bart.
Eins zu null. Okay, aber ich weiß noch was Schöneres. Cool war unsere Keksparty auf dem Fußboden zwischen Mädchentrakt und Jungentrakt auf der BU-Freizeit, wo wir geschlagene, ich weiß nicht, wie viel lange Zeit, mir tat mein Kreuz unendlich weh und alles, was da so hinten kreucht und fleucht. Wir haben es aber geschafft. Und ich glaube, wir sind sogar nach den Kindern eingeschlafen. Sehr geil. Das fand ich super. Was mich sehr beeindruckt hat an Manuel, das ist so deine Ernsthaftigkeit und gleichzeitig auch deine Sensibilität, die Bedeutung, die das Wort Gottes für dich hat. Und das hast du, ja, sehr lebensnah, sehr fundamental, positiv rübergebracht. Dir war es so ein Anliegen, den jungen Leuten zu zeigen im BU, worauf es ankommt. Und ich glaube, es sind, ich kann euch nicht gut sehen, aber es sind schon einige hier, die sicherlich auch in dem BU-Abschluss durch Manuels Finger und Gedanken und Einheiten gegangen sind. Ich denke, wir müssen sagen, es hat uns tatsächlich gut getan. Ich freue mich immer sehr und war sehr glücklich, mit dir zusammen da diesen BU zu machen. Du hast dich jetzt entschieden, fast wäre mir rausgerutscht, deine eigene BU-Gruppe zu gründen, aber zumindest mal als Papa und als Gemeindemitglied hier deinen Job zu tun. Und wir wollen dir einfach jetzt als Gemeinde, Rolf, kommst du auch zu mir, ganz herzlich danken für deinen Dienst, das, was du getan hast, wollen für dich beten. Ich habe versucht, in dem Geschenk, was man ja üblicherweise überreicht, wenn man hier lange Jahre wirklich an vorderster Front Dienst getan hat, das so ein bisschen zu verbinden, deine Liebe zur Bibel, deine Liebe auch zum Erzählen und zum Weitergeben und deine Liebe vor allen Dingen auch zu den Geschichten und dem, was darin für dich, für deine Beziehung zu deinem Gott geschrieben steht. Und vielleicht kannst du es Jonas vermitteln.
Ja, vielen Dank.
Genau. Genau. Lieber Manuel, ein paar Blümchen haben wir auch gefunden. Ein Männerblümchen. Und die schönen Farben, die spiegeln so ein bisschen wieder von der Farbe und von dem Leben, was du auch mitgestaltet und mitgebracht hast in dem biblischen Unterricht. Manuel, ich würde jetzt gerne für dich beten. Und ja, tu das. Lieber Vater im Himmel, danke für Manuel. Danke, dass du ihn uns in der Gemeinde geschenkt hast. Und Vater, danke, dass Manuel seine Gaben für einen langen Zeitraum im biblischen Unterricht zur Verfügung gestellt hat, eingesetzt hat, damit junge Teens einen Zugang finden zum Glauben an dich durch Jesus, damit sie ihren eigenen Weg finden, damit sie nachspüren können, was Glaube für sie ist. Und lieber Vater im Himmel, danke, dass Manuel das mit viel Liebe und mit viel Hingabe gemacht hat und dass das auch Spaß gemacht hat, mit ihm zu arbeiten. Vater, und jetzt stellt sich Manuel einer neuen Herausforderung. Du sagst in deinem Wort, dass Kinder ein Geschenk von dir sind und um Geschenke muss man sich auch kümmern. Und lieber Vater im Himmel, ich bitte dich, dass Manuel jetzt wirklich mit viel Freude und ganzer Leidenschaft auch diesen neuen Abschnitt als Familie und als Familienvater angehen kann. Segne ihn da bitte. Danke, dass Manuel ja einfach zu uns gehört und dass du uns durch ihn beschenkst. Und wir bitten dich jetzt, Jesus, dass du Manuel umgibst mit deinem Frieden, dass du ihn stärkst und dass du ihm immer wieder neu deine Sicht auf Menschen und Situationen schenkst. Amen.
Amen. Dankeschön.
Bitteschön.
Hallo, mein Lieber. Alles Gute dir.
Vielen Dank.
Ja.
Ja, euch viel Spaß, ne?
Euer biblischer Unterricht. Danke, dass ihr vorne wart.
Ja, ich mache noch weiter mit einigen Ansagen, Abkündigungen. Heute Nachmittag der etwas andere Gottesdienst steht auch in dem Programm hinten drin. Wer also nochmal ein anderes Programm erleben möchte mit einer etwas rockigeren Musik und einer sehr modernen Predigt, ist also herzlich eingeladen, hier nochmal ins Haus zu kommen und nochmal einen ganz anderen Gottesdienst zu erleben. Dann nochmal zu Oberhausen, der FEG-Kongress. Da noch zwei Hinweise. Einmal in dem Bus, der da hinfährt von Dortmund aus, sind noch Plätze frei. Wer also das Auto hier lassen möchte und gerne Bus fahren möchte, bitte meldet euch vorne am Infopoint. Ich glaube, da sind noch 30 Plätze frei. Der Bus ist noch halb leer. Das sollten wir ändern. Dann der Hinweis nochmal. Der FEG-Kongress, der ist eintrittspflichtig. Bitte guckt doch mal auf die Website, sozusagen den Tarif. Nicht, dass da jemand an der Kasse stehen bleiben muss und nicht reinkommt. Das wäre dann blöd. Dann wollen wir am 9. Oktober hier zusammenlegen für das Bundesopfer. Das ist ein bisschen ein altmodischer Begriff. Wir sammeln praktisch eine Kollekte ein, für die dann für die Belange unseres Bundes gedacht ist, mit den vielen verschiedenen Aufgaben dort, die Ausbildung der Pastoren und dergleichen mehr. Dann habe ich alles. Ja, dann die Kollekte heute, die wir gleich mit dem nächsten Lied einsammeln wollen, ist heute für die Unterstützung von Stern und Norden gedacht. Und wir singen zusammen das Lied, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr.
Wir erfahren gerade, dass wir einen Beamer-Ausfall haben. Wir haben also ein technisches Problem. Danke, dass ihr das so souverän gelöst habt. Und jetzt, ihr merkt das schon im biblischen Unterricht, hier ist Action. Es passiert immer wieder was Überraschendes und es ist ganz toll, dass ihr heute da seid. Und es, glaube ich, ist auch wirklich toll, dass ihr im BU seid, denn da passiert auch eine Menge. Schlafen auf harten Matratzen gehört dazu. Aber auch gemeinsames Spiel und Spaß und sicher auch Lernen. Heute lernt ihr was aus dem Römerbrief, so hoffe ich zumindest. Ihr aus dem BU, aber auch die Gemeinde. Wir sind in dem Kapitel 11, die letzten Verse des Kapitel 11 im Römerbrief. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Die Kapitel 9 bis 11 behandeln das Thema, was ist mit dem Volk Gottes, mit dem alttestamentlichen Gottesvolk und wie sieht es um dieses Volk in der Zukunft aus. Und in Kapitel 11 schließt dann dieser Gedankengang ab der nicht so ganz einfach war, haben wir festgestellt in der Vergangenheit. Und ab 12 bis 16 geht es da um die praktische Lebensgestaltung in der Nachfolge Jesu Christi. Das ist also ganz grob noch einmal der Aufbau des Römerbriefes, dem wir uns in diesem Jahr den Römerbrief ja komplett ansehen. Den Predigttext habt ihr auf den Zetteln vor euch, die Gliederung daneben, und die Gliederung ist ganz einfach, denn die ist den letzten Bibelversen aus den Versen 34, 35 entnommen. Ich lese die mal. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, sodass er etwas dafür fordern könnte? Jetzt 36. Von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Ich habe es mir mit der Gliederung also einfach gemacht, indem ich einfach die drei letzten oder den letzten Vers geteilt habe in diese drei Überschriften. Von Gott kommt alles. Die Frage im Glauben, die viele Menschen bewegt, vielleicht auch euch, vielleicht dich, das ist die Frage, kann ich mir denn des Glaubens an Jesus Christus gewiss sein? Gibt es irgendeine Gewissheit, gibt es irgendetwas, was, worauf ich bauen kann, um zu sagen, tatsächlich, Gott ist für mich? Paulus beschreibt in dem Römerbrief, dass wir an dieser Stelle viel mehr Ungewissheit erleben als Gewissheit. Und das ist im Vers 32 beschrieben. Gott hat alle ohne Ausnahme dem Ungehorsam ausgeliefert, weil er sich über alle erbarmen will. Also die große Ungewissheit unseres Lebens ist, dass wir vor Gott und seinem Urteil nicht bestehen können, weil wir fehlerhafte Menschen sind, weil wir in uns auch ein gewisses Maß an Rebellion gegen Gott haben, gegen seine Ordnungen. Martin Luther hat einmal gesagt, es wäre uns lieber, es gäbe überhaupt keinen Gott, als dass wir uns mit ihm in unserem Leben immer wieder auseinandersetzen müssen. Und das geschieht einfach deswegen, weil wir wissen, dass unser Leben endlich ist und weil wir auch darum wissen, dass unser Leben fehlerhaft ist. Also Unheilsgewissheit, das ist uns viel näher als Heilsgewissheit, wie man diesen Terminus, diesen Begriff genannt hat. Wir sind, so sagt es die Bibel, von dem ewigen Gott von Natur aus geschieden und getrennt. Und Paulus, auch das haben wir im Römerbrief gesehen, benennt das mit den Begriffen, wir stehen unter dem Zorn Gottes oder wir unterstehen dem Fluch oder der bekannte und auch gefürchtete Begriff der Hölle, den die Bibel immer wieder einmal verwendet. Auch Jesus verwendet ihn und beschreibt damit diese Trennung, diese Loslösung von Gott. Ewiges Verderben ist noch so ein anderer Begriff des Römerbriefes, der diese Trennung beschreibt und eben immer diese Unsicherheit hervorruft. Nun, wie geht es denn dann mit unserem Leben aus? Unser Vertrauen im Gegensatz dazu, unser Vertrauen auf Jesus Christus ist die Gewissheit, dass Gott uns liebt, dass der Gott uns also liebt, den wir von uns aus, von Natur aus nicht lieben. Diese Gewissheit nennen wir Glauben. Das ist eine ganz einfache Definition. Was ist denn Glaube? Glaube an Jesus Christus ist die Gewissheit, das Vertrauen darauf, dass Gott für uns ist. Für dich, für mich, für alle anderen. Zwischen der Beziehung oder in der Beziehung zwischen Gott und uns Menschen, in dieser Liebe Gottes zu uns Menschen, daraus ergibt sich die Frage, was bedeutet das denn für uns? Und auch das für euch im biblischen Unterricht, aber auch für die Gemeinde. Glaube bedeutet zu wissen, dass Gott uns liebt, aber auch, dass wir Gott lieben lernen, unsererseits lernen, Gott zu lieben. Denn Gott lieben heißt, sich von Gott lieben lassen. Das fällt uns nicht immer leicht, uns lieben zu lassen. Und auch in der Gottesbeziehung ist es so, das beschreibt Paulus, dass wir viel lieber für uns selber Sorge tragen, dass wir beweisen, dass wir liebenswert sind. Und als junger Mensch ist es manchmal so, dass einem so viel Nähe, so viel Liebe auch der Eltern so viel Zuwendung gar nicht so lieb ist. Aber da gibt es auch ein anderes Gefühl und das sagt, es wäre so schön, geliebt zu werden. Also etwas sehr Ambivalentes, ein Für und Wider. Wir wollen selbstständig sein, unser eigen Leben, unser eigen Ding machen. Andererseits wünschen wir uns aber auch, geliebt zu werden. Gott lieben heißt, sich von Gott lieben lassen. Und das muss man tatsächlich lernen. Schon zwischen Menschen besteht diese Frage der Gewissheit. Also sind wir einander Feind oder Freund? Sind wir uns eins oder uneins? Ist es Liebe oder Hass, was uns bestimmt? Vertrauen oder Täuschung, das uns miteinander verbindet? Entweder oder, ja oder nein. Von Gott, sagt unser Bibeltext, kommt alles. Er ist der Schöpfer. Durch sein Wort bewirkt er, was kein Mensch vermag. Für diese Tatsache mögen Menschen ohne religiöse Gläubigkeit andere Vokabeln wählen. Und vielleicht wählst du auch noch eine andere Vokabel dafür und sagst, an Gott glaube ich noch nicht, den kenne ich ja noch gar nicht, sondern ich wähle Begriffe wie Schicksal, wie Unendlichkeit, wie Zufall, wie Ewigkeit, Weltvernunft. Alle möglichen Begriffe haben wir dafür gefunden, um unsere Unsicherheit im Leben gegenüber zu überwinden. Und dann sagen wir, ja, das ist eben Schicksal oder Zufall. Aber hinter all diesen Worten und Begriffen, so meine ich, steht der Gedanke, was der Theologe David Friedrich Schleiermacher einmal gesagt hat, nämlich dahinter steht das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit. Das ist ein komisches Wort, schlechthinige Abhängigkeit. Das bedeutet so viel wie, jeder Mensch hat den Eindruck, an sich selber im Leben nicht genug zu haben. Und deswegen sind wir abhängig und diese Abhängigkeit ist schlechthin gültig für alle Menschen, also allgültig. Und sie ist ein total mächtiger Lebenseindruck. Wir sind nicht selbst die Herren unseres Lebens, sondern schlechthin abhängig. Jeder Versuch, Gott theoretisch zu leugnen, ist in Wahrheit der Versuch, über die Ungewissheit unseres persönlichen Lebens Herr zu werden. Und dann kann man sich an Gott wenden, an Jesus Christus und sagen, in dieser Ungewissheit wende ich mich an ihn, mit Jesus nehme ich eine Beziehung auf. Man kann sich auch dafür entscheiden, und das ist auch die Entscheidung eures Lebens, dass ihr sagt, nee, ich halte mich an anderen Dingen fest. Ein paar Begriffe dafür hatte ich eben mal genannt. Aber dann machen wir doch die Erfahrung, das trägt am Ende gar nicht. Und an mir selber kann ich mich auch nicht ausreichend festhalten. Also der, von dem du abhängig bist, von dem wir abhängig sind, dieser Herr, dieser Gott ist uns zunächst unbekannt. Und der ist uns so lange unbekannt, bis wir Christus kennenlernen. Und deswegen verkünden wir Christus und deswegen macht ihr BU und deswegen gibt es Gottesdienst. Es geht immer darum, dass wir Jesus Christus verkünden und die Liebe Gottes zu den Menschen. Das Entscheidende ist aber, dass wir ihn verkünden, dass wir es immer wieder bezeugen, immer wieder neu uns zusagen, aber niemals einen Beweis liefern. Und diesen Beweis liefert auch die Bibel nicht. Aber wenn ihr was von Gott erfahren wollt, dann ist es wichtig, in der Bibel, im Alten und Neuen Testament zu lesen. Dann ist es wichtig, ihn durch die Bibel, durch sein Wort kennenzulernen. Deswegen machen wir biblischen Unterricht. Also ehrlich, es ist keine Folter, sondern es hat eine ganz gute Absicht und einen ganz tiefen Lebenssinn. In der Bibel erfahren wir, wer Gott ist. Und mit der Bibel darin zu lesen, das ist ein unheimlich reicher Schatz im Leben. Aber diesen Schatz gilt es tatsächlich zu entdecken. Das ist so ähnlich wie Nutella. Wer isst gern Nutella? Von euch? Jetzt frage ich die Erwachsenen. Hier gibt es nur 4. Naja, zögern werden es mehr. Nutella? Ah, ich wusste es. Die Nutella-Fraktion. Wahnsinn. Und warum esst ihr alle so gern Nutella? Weil ihr es irgendwann mal probiert habt und dann seid ihr nicht mehr von losgekommen. So ist es doch. Ihr kommt nicht von los. Ne? Ja. Und so ist es mit dem Glauben auch. Man muss es mal probieren, man muss sich darauf einlassen, man muss es schmecken, auch das Wort Gottes schmecken. Und dann kommt man irgendwie nicht mehr davon los, weil es ist gut für uns. Es ist nahrhaft Es ist gut. Die Bibel, unser Predigttext sagt, von Gott kommt alles. Und dennoch tragen auch wir nicht erst als Christen eine ganz persönliche Verantwortung für das Leben, auch wenn von Gott her alles kommt. Unsere Verantwortung vor dem Leben nehmen wir aber umso gewisser und umso größer wahr, je mehr wir von Gott und seinem Gebot erfahren und je intensiver wir uns mit dem Leben Jesu befassen, mit seinem Tun und Sagen. Je mehr wir uns darauf einlassen, desto bedeutender wird für uns das Leben und die Eigenverantwortung im Leben. Und desto bedeutender werden für uns auch die Zusagen der Bibel, die uns Gott durch sein Wort gibt. So finden wir Gewissheit an Gottes Gnade, an seinem Evangelium. Gewissheit meint eine Beziehung zwischen Personen, zwischen lebendigen Menschen. Und Gewissheit beschreibt auch die Beziehung zwischen Gott und Mensch, denn Gott ist auch Person. Sicherheit hingegen meint, dass Dinge und Sachen verlässlich sind. Zum Beispiel eine technische Konstruktion. Ich muss demnächst die A45 wieder fahren. Da gibt es ja viele Brücken. Die Sicherheit ist, diese Brücke hält, denn die ist TÜV abgenommen. Das ist der Unterschied zwischen Gewissheit. Gewissheit lebt unter Personen, unter Menschen. Wenn es um technische Dinge geht oder um Mathematik, dann gibt es Sicherheit. Ich mache das mal an einem anderen Beispiel deutlich. Ich hatte letztes Mal erzählt, wir waren in Portugal Urlaub, meine Frau und ich, und wir hatten da diesen Waldbrand erlebt. Eine andere Geschichte, die mich beeindruckt hat, war, in Portugal gibt es ja jede Menge Grotten. Das wisst ihr, diese Steilküsten und das Meer schwemmt da ja die Grotten aus. Und das ist absolut faszinierend. Und ich sah, da waren so Grotten und ich habe gesagt, das wäre ja mal super, da hinzuschwimmen. Ja, und ich sah dann auch viele Leute mit ihren Surfbrettern und mit irgendwelchen Luftmatratzen da rummachen. Und des Nachmittags habe ich dann gesagt, jetzt schwimme ich mal rüber zur Grotte X. Habe ich dann auch gemacht. Das Blöde war nur, der Wind hatte ziemlich aufgefrischt. Und als ich eine Zeit vom Ufer weg war, merkte ich, das ist ganz schön heftig. Eigentlich bin ich nicht ein recht guter Schwimmer. Aber das war schon blöd. Und vor allem fühlte ich, dass in mir ein Gefühl der Angst aufstieg, nämlich der Angst, dass mir die Kräfte ausgehen würden und ich nicht die Grotte erreichen würde. Und die Wellen waren auch so, dass ich dachte, wenn die dich jetzt erwischt, dann haut die dich da gegen die Wand. Das platscht da ja immer so gegen die Wand. Und dann hast du keine Schwimmflügel an. Und das ist auch schlecht. Und ich hatte auch nichts dabei, um mich daran zu festzuhalten. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es bis in die Grotte geschafft und ich war wirklich erschöpft, denn zwischendurch, da war so eine Biegung, da kam ich gar nicht rum, ich schwamm und schwamm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gegen Strömung kommt man schlecht an. Ich stand quasi auf der Stelle, irgendwann war ich rum und ich bin nicht an den Strand in die Grotte reingeschwommen, sondern die Wellen, die haben mich regelrecht hineingeschleudert. Und da lag ich dabei aufgestanden, ich war echt fix und alle. Und ich hatte Angst. Denn ich habe mich gefragt, wie kommst du denn wieder zurück? Ganz schön blöd. Wie kommst du denn noch zurück? Und es war kalt in dieser Höhle und ich fror und dann, ja, alles blöd. Und die Wellen groß und ich dachte, da reichen deine Kräfte für nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe darauf gehofft, dass Menschen, andere Menschen dahin kommen würden, und zwar Menschen mit irgendwelchen Gefährten, Surfbretter oder dergleichen. Und dann habe ich mir gesagt, dann sprichst du Leute an und fragst, ob die dich begleitend auf ihrem Surfbrett nach Hause bringen. Und dann kamen welche mit so einem Kajak und die habe ich angesprochen. Es waren Portugiesen, sprachen kein Wort Englisch, aber irgendwie habe ich den begrifflich gemacht. Ich kann nicht mehr, ich weiß ja nicht, wie ich aus dieser Höhle wieder rauskommen soll. Dann haben die mir gesagt, die hatten einen kleinen Jungen dabei, die waren voll in Schwimmweste und Montur und so weiter. Habe ich gesagt, die machen es richtig. Auf jeden Fall sagten die mir, wir fahren zurück und dann holen wir dich wieder ab. Dann fuhren die also wieder los. Ich saß immer noch in meiner Höhle, immer weniger Leute da, alle mit Surfbrett oder was anderem. Und ich saß da in großer Sorge und dachte, hoffentlich kommen die auch wieder zurück. Und das erzähle ich, weil das hat was mit Gewissheit zu tun. Ich hatte keine Sicherheit bei Menschen, bei Versprechen, auch bei dem Versprechen, das Gott uns gibt, geht es immer nur um Gewissheit. Sicher konnte ich mir nicht sein. Auf jeden Fall eine Viertelstunde später ungefähr kamen die da tatsächlich mit ihrem roten Paddelboot wieder um die Kurve. Sonst wäre ich auch nicht hier. Der eine mit Taucherausrüstung, mit Schwimmflossen und Maske und Hasse nicht gesehen, der schwamm also den Weg zurück, stellvertretend für mich. Und ich durfte mit in das Boot und ja, zusammen sind wir dann zurückgekommen an den Strand. Ich konnte mir nicht sicher sein, dass diese Menschen, die ich gar nicht kannte, wieder zurückkommen würden, um mich abzuholen. Und vielleicht geht es dir so. Bist du dir sicher, dass Gott für dich ist? Vielleicht spürst du da Sicherheit im Glauben? Das ist es eigentlich nicht. Aber es gibt eine Gewissheit, zu der wir finden können, weil wir uns auf das Du, auf die persönliche Beziehung mit diesem Menschen, Jesus Christus, dem Sohn Gottes, verlassen können. Gewissheit meint eine Beziehung zwischen Personen, zwischen lebendigen Menschen. Sicherheit hingegen meint, dass Dinge und Sachen verlässlich sind. Weil Jesus vom Tod auferstanden ist, ist er Person. Und darum kann er dir und uns persönlicher Herr sein. Es geht in dieser Beziehung zu Gott um diese Gewissheit. Und das schließt ein, dass wir die Zukunft nicht kennen. Aber wäre ich an diesem Tag ertrunken, was wäre dann gewesen? Und ganz sicher ist ja, dass wir irgendwann sterben werden. Vielleicht nicht in der Grotte, vielleicht nicht im Meer. Ich hoffe, ich wünsche mir das. Bett wäre besser. Aber ganz sicher ist, dass wir sterben werden. Und dann ist ganz gewiss Gott für dich da. Das ist gewiss, das ist ganz ohne Beweis wahr, weil es der Zuspruch Gottes an dich durch sein Wort ist. Durch Gott lebt alles. Wir sind also immer versucht, aus unserer Beziehung zu Gott eine Sicherheit zu machen. Gott ist dann wie ein Ding, wie eine Sache, wie etwas, das sich quasi von selbst versteht. Und dann geht es nicht mehr um das Entweder-Oder von Heil oder Unheil, sondern um den Versuch, Gottes Herr zu werden. Wir möchten ihn und den Glauben gerne kontrollieren können. Das ist uns viel lieber, als einfach dieses Wort Gottes als Zusage zu hören und darauf zu vertrauen. Und ein anderes, das den Glauben lähmt und behindert, ist das allgegenwärtige Konsumverhalten. Und das ist vielleicht, dass es heute den Glauben am meisten gefährdet, vielleicht das, was heute den Glauben an das Wort, an diesen unverfügbaren Zuspruch Gottes, auf dieses rückhaltlose Verlassen auf seine Zusage und seine Treue so sehr behindert wie nichts anderes. Paulus sagt, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Im Römerbrief haben wir das gelesen. Anderswo heißt es in der Bibel, du hast Worte ewigen Lebens. Oder sprich nur ein Wort, sagt der Kranke, Jesus, so wird meine Seele gesund. Oder dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also wir merken, es geht immer wieder um dieses Wort Gottes. Und das meint nicht die Buchstabenfolge, sondern das meint, dass Gott in seinem Zuspruch verlässlich ist. Darin besteht unsere Gewissheit. Durch Gott lebt alles. Doch wir sind versucht, aus dem, was Gott uns gibt, eine Sache zu machen, ein Ding, unser Ding zu machen. Und das haben wir uns im Römerbrief angeschaut. Das Ding, das die Juden daraus machten, war das Gesetz, dass sie es befolgen und sagten, wir halten uns an alle Regeln. Außerdem sind wir das von Geburt an Juden und deswegen sind wir sicher. Und Paulus sagt, es geht überhaupt nicht um Sicherheit, sondern es geht um Gewissheit im Glauben, um diese Beziehung zu dem Gott, der dir dein Wort gibt, auf das du dich verlässt. Glaube ist immer versucht, eigene Sicherheiten zu fertigen. Paulus spricht deswegen im Römerbrief von diesem sich selbst rechtfertigen. Er spricht von dem eigenen Ruhm, wenn ihr euch erinnert. Oder vom Vertrauen auf das eigene Werk, das eigene Schaffen. Wir verlassen uns auf irgendwelche Ordnungen, die wir einhalten. Und jeder hat da seine Lieblingsordnung und sagt, das ist aber das Allerwichtigste. Und wer das macht, was ich so mache, der hat das Paket im Trockenen. Der braucht keinen Paddler, der ihn abholt, sondern der schwimmt einfach ganz bequem in den Himmel hinein. Ihr Lieben, wir schwimmen nicht einfach und bequem in den Himmel rein, sondern wir brauchen den Gott, der uns abholt vom Strand, der uns über die Flut bringt, der uns über die Wellen hinwegträgt, die Lebenswellen, der uns in der eigenen Erschöpfung festhält. So verlassen wir uns eben im Glauben nicht auf uns selber, sondern auf die Zusage, auf dieses positive Feedback Gottes, das er uns gibt und sagt, du bist mir recht, ich hab dich lieb, du gehörst zu mir. Was dich im Kern von Gott trennt, ist die Überzeugung, ich habe das gemacht. Martin Luther hat dem entgegengesetzt, je mehr ich in Glaubensdingen meiner selber sicher bin, desto weniger bin ich des Glaubens gewiss. Je mehr ich durch eigenes Schaffen, Tun und so weiter glaube, denke, meines Glaubens sicher zu sein, desto weniger bist du des Glaubens gewiss. Denn diese Gewissheit lebt alleine von Gott, durch den eben alles lebt, auch unser Glaube. Und so geht zu Gott, letzter Punkt, alles hin. Nun überlässt Gott uns nicht uns selbst. Er ruft dich immer wieder in deiner Sicherheit an und aus deiner Sicherheit heraus. Paulus sagt im Römerbrief, Gott ruft uns durch sein Gebot, durch sein Gesetz, durch seinen Zorn. Er ruft uns auch durch Krankheit, Krieg und Schrecken. Er tut, wie Luther es sagt, darin ein fremdes Werk, um sein eigenes Werk tun zu können. Also mein Beispiel nochmal in der Grotte. Das fremde Werk ist mein Erschrecken, meine Angst, ums Leben zu kommen. Und das geschieht, weil diese Wellen anbranden und ich merke, das kannst du alleine nicht überwinden. Und im Geistlichen ist es so, Gott gibt uns das Gesetz, vor dem wir kapitulieren, das wir nicht einhalten. Wir erfahren etwas vom Zorn Gottes in unserem Leben. Und das tut Gott, damit wir uns auf ihn verlassen. In meinem Bild, dass wir auf den Paddel, aufs Paddelboot zugehen, auf die Portugiesen, die in, also Gott ist kein Portugiese, aber ihr versteht das. Dass wir auf die zugehen und sagen, nun bring mich heraus, bring mich ans Ufer, nimm mich bitte an Bord. Und das Versprechen Gottes ist, jo, steig ein, ich bring dich rüber. Zu Gott geht alles. Er überlässt uns nicht uns selbst. Und er ruft uns durch sein Gebot und durch das Gesetz zu sich. Das ist das fremde Werk, um sein eigentliches Werk zu tun, nämlich unsere Erlösung. Gott verurteilt uns nicht. Oder Gott verurteilt uns durch das Gesetz, um uns zu Christus zu führen. Und das ist Vergebung, das ist Gnade. In diesem Sinne versteht es Paulus, indem sich die Juden auf religiöse Sicherheiten verließen, auf ihre eigene Volkszugehörigkeit, fanden sie nicht zur Gewissheit des Glaubens, die sich eben allein auf das verlässt, was Gottes Gnade schenkt. Dadurch öffnete sich die Zeit, in der wir seit dem Kommen Jesu leben und die allen Menschen, allen Völkern es ermöglicht, durch die Gewissheit des Glaubens zu Gott zu gelangen. Vers 28 in unserem Bibeltext, 28 und 30. Im Blick, auf die gute Nachricht gilt, sie sind Gottes Feinde geworden, damit die Botschaft zu euch kommen konnte. Vers 30, ihr aus den anderen Völkern habt Gott früher nicht gehorcht, aber weil sie ungehorsam waren, hat Gott jetzt euch sein Erbarmen geschenkt. Genau entsprechend gehorchen sie jetzt Gott nicht, weil er euch sein Erbarmen schenken wollte. Da ist also wieder dieser Gedanke Luthers, das geheime Werk Gottes hinter verborgen, hinter dem Offensichtlichen. So wird Gott Israel aus falscher Heilssicherheit zur Heilsgewissheit führen, genauso wie uns. Zu Gott geht alles, das gilt eben dann auch für das jüdische Gesetz und für die Gebote, die Gott gegeben hat. Auch sie finden zu ihm und zu ihrem letzten und eigentlichen Ziel. Ohne das Gesetz, ohne Gottes Gebote, hatte Paulus erläutert, gäbe es keine Verurteilung für unsere Schuld, gäbe es keine Sündenerkenntnis. In den Kapiteln 12 bis 16 wird es ganz viel um die konkrete Lebensgestaltung gehen. Und die kann man auf zweierlei Seiten dann hören. Man kann entweder sagen, Mann, dem hink ich ziemlich weit hinterher und deswegen ist das ganz schlecht um mich bestellt. Ich kann es aber auch hören und sagen, das ist das, was Gott sich für mein Leben vorstellt. Und weil das so ist, binde ich mich noch fester an ihn, damit er mein Leben prägt. Aber gerettet, erlöst, diese Gewissheit habe ich nicht durch mein Tun, sondern allein durch seine Zusage. Das hat Paulus ausgeführt. Ohne das Gesetz gäbe es, sagt er, auch das Wort von der Erlösung und der Rettung für alle Menschen und Völker nicht. Und das wird ja dadurch wirksam und ist dadurch gewiss, dass Christus die Sünde auf sich nahm und uns mit Gott versöhnte. Also, durch Christus geht alles zu Gott, durch ihn finden wir zu ihm. Noch anders formuliert, theologisch formuliert, das Gesetz schließt das Evangelium immer in sich ein. Wir können als Christen nicht immer nur Evangelium hören, sondern das Gesetz und das Evangelium sind im Glauben eng miteinander verbunden. Aber nicht um uns zu erschrecken, sondern um uns anzureizen, diesen Retter nach Hilfe zu rufen, in sein Boot einzusteigen und unser Leben entsprechend seinem Willen zu führen. Und wenn wir fallen und wenn du fällst, dann hält er dich auch in diesem Fallen. Er richtet dich auf. Und er macht dich zum Miterben der Herrlichkeit Gottes. Darin liegt das Ziel deines Lebens. Zu Gott geht alles. Ihn macht das offenbar, was er aus uns allen macht. Das verherrlicht ihn. Das Ziel seines Wirkens ist allein und ganz allein die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Und deine Errettung zum ewigen Leben. Damit du nicht im Meer, ich setze das mal ein bisschen theatralisch, im Meer deiner Sünde ertrinkst. Das ist die Verheißung durch Gottes Wort. Und mich bewegt es, dass ich nur dies als Zusage Gottes habe. Mich bewegt das, weil ich weiß, dass ich von mir aus diesen Zugang zu Gottes Heiligkeit und Thron nicht finden würde. Und ich bin herzlich dankbar und wünsche euch das auch von Herzen, dass ihr einsteigt in das Boot Gottes, dieses Boot, das uns zum ewigen Leben bringt. Amen.
Ja, lieber Arne, ich danke dir für zwei Dinge. Zum einen, dass du dich beruflich entschieden hast, nicht Hochleistungsschwimmer zu werden, sondern Pastor hier bei uns. Und das andere einfach so für deine Worte. Der Vers 36 ist richtig, richtig cool. Ich habe den noch nie so wahrgenommen. Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm. Ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeiten. Das wollen wir jetzt machen. Wir wollen ihm Lobpreis geben. Lass uns dazu aufstehen.
Vater des Lichts, du freust dich an deine Kinder. Feuer des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Ja, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Vater des Lichts. Vater des Lichts, du änderst dich nicht, bist immer derselbe. Vater des Lichts, du änderst dich nicht, bist immer derselbe. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Ja, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Vollkommen ist, kommt von dir, Vater des Lichts. Was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Ja, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Gut und vollkommen ist, kommt von dir, Vater des Lichts. Vater des Lichts. Füßen fühl ich mich wohl, knien vor deinem Thron. Staunend singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön, mein Blick gibt sich zu dir. Und sieht, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Würdig bist du, Herr. Du bist würdig, Herr. Du sitzt auf du mein Gott, herrschend auf deinem Thron. Staunend singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön, mein Blick hebt sich zu dir und sieht, deine Schönheit wird nie vergehen.
schön. Mein Blick hebt sich zu dir und sieht, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Staunend singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön.
God
the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, though there's pain in the offering, blessed be your name. Every blessing you pour, choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name.
Unberechenbar groß, außerdem liebst du bedingungslos. Brüllst wie ein Löwe, doch bist du auch lahm. Sagst du den Blinden einfach, sieh mich an. Du bist das Wasser, nach dem ich schrei, und auch das Feuer, nur du machst mich frei. Schwache werden unbesiegbar durch dich. Deine Hand versetzt Berge, kümmert dich um mich. Weißt du, dass du mich faszinierst? Weißt du, dass du mich inspirierst? Mein Herz hab ich an dich verschenkt, dein Name steht für immer drin. Dir allein hab ich zu danken, dass ich so verändert bin. Du bist jetzt Wasser, auf dem ich schrei, und auch das Feuer, nur du machst mich frei.
Ja, wer es jetzt schade findet, dass er sich hinsetzen muss, kommt am besten heute Nachmittag wieder. So drei Phonstärken lauter, aber genauso schmissig. Noch nachzutragen ist der neue Gemeindebrief Forum, der in den Fächern ausliegt und auch im Schriftenständer für unsere Gäste mitzunehmen ist. Nochmal unsere Gäste, wer zum ersten Mal heute hier unter uns ist, nochmal ja, herzlich willkommen und auch bitte kommen Sie wieder. Und wenn Sie als Gäste das Gespräch zu unserer Gemeinde suchen, vielleicht Kontakt mit jemandem sprechen wollen, ich glaube, wir haben draußen noch diese bunten Tassen stehen, wo man sich einen Kaffee einschenken kann. Und diese bunten Tassen heißen für uns, da will jemand sich unterhalten. So ein optisches Signal. Ja, vielen Dank, Arne, für die Predigt. Hat mich sehr inspiriert. Haben wir gerade gesungen. Ich finde es auch schön, dass du nicht in Portugal geblieben bist, als warnendes Beispiel für mutige Schwimmer. Ich habe von dir mal einen Satz mitgenommen aus der früheren Predigt. Atheisten brauchen viele gute Argumente, während die Christen gute Erfahrungen machen. Fand ich, das passt, glaube ich, ganz gut her. Ja, wer jetzt das Gefühl hat, dass ein gutes Gespräch dran ist, dass Gebet dran ist, der hat hier Gelegenheit, auf den Bänken mit Mitarbeitern unserer Gemeinde zu sprechen. Da sind Leute, die haben Zeit, die haben auch Verständnis und ein offenes Ohr und auch die Antenne zu Gott. Und da ist auch Zeit und Gelegenheit. Dafür würde ich auch bitten, dass wir den Saal gleich doch nach und nach so ziemlich räumen, dass die hinten da auch Zeit und Ruhe zum Gespräch haben. Nichts vergessen. Arne, wollen wir uns mit dir unter deinen Segen stellen?
Und wir hören auf den Segen Gottes, mit dem Paulus das 11. Kapitel schließt, diese Kapitel 1 bis 11, in denen er immer und immer wieder Gottes Gnade und seine Herrlichkeit gerühmt hat. Wie unergründlich tief ist Gottes Reichtum, wie tief seine Weisheit und seine Voraussicht, wie unerforschlich sind seine Gerichtsurteile, wie unbegreiflich seine Führungen. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, so dass er etwas dafür fordern könnte? Von Gott kommt alles. Durch Gott lebt alles. Zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen.